Bergisch-Gladbacher Straße. So gelb, wie es dampft und wolkt, und der Hefegestank der Brauerei, obwohl die große Werbetafel sagt, nichts ist so erfrischend wie eins. Und etwa fünf fettere Frauen schieben Kinderwagen, der Staub, das Gas und Klammerdunst schwadet träge durch die Bergisch-Gladbacher, durch die Kolonnen klappernder Lkw donnern und heulende Kleinwagen. Die Dampframme rackert. Auf einem Dach wird gearbeitet und regelmäßig rasselt Kies durch ein langes Stahlrohr runter, scheppernd und kalkend in den Container. Werner Schelinski kommt von der Arbeit und die ist scheiße. Deswegen schlenkert er gar nicht mit seiner schwarzledernen, abgestoßenen Aktentasche, sondern schlaff hängt sie und schwer an seinem sehnig ausgemergelten Arm, während die dralle Frau Kronen drall doch ausgefranst die Fresse ihren Pudel traben lässt und Schelinski guckt trübe auf ihren wackelnden Arsch, der wieder in einer Wolke aus Kalkstaub und Wasserdampf untertaucht und verschwindet. Schelinski tritt in den Hauseingang, die Wände weiß mit Schlammflecken, wo die Türkenkinder toben und lärmen und flucht, denn auch die Türkenkinder sind scheiße oder eben nur ihr Lärm. Dann ächzt die Treppe unter seinem Schritt und bald, bald hat er es geschafft und kann die Wohnungstür aufschließen, wo es ihm säuerlich entgegenschlägt, so dass Schelinski erneut fluchen muss, denn auch seine Wohnung gefällt ihm nicht. Gerade bevor die Tür ins Schloss fällt, hört er seine Nachbarin kreischen, »Du Wichser!« und denkt noch, meint die mich, und denkt, dass sie ihn nicht meinen kann, und wenn doch, aber dann denkt er schon nicht mehr und lässt sich in den Sessel fallen, wo sogar noch ein halbes Bier von gestern steht, nicht, dass es gut schmeckte, aber auch nicht ganz so schlecht. Tatsächlich meint Schelinskis Nachbarin nicht ihn, sondern den Postboten, der eben die Stufen runterhastet und aus dem Haus raus. Sie jedoch bleibt am Treppenabsatz stehen, schwer atmend und missmutig. Fett ist sie wie Sau, tätowiert an beiden Oberarmen und wer weiß wo noch. Im Gesicht sieht sie aus wie oft geschlagen oder einfach nur durchtrieben. An ihrer Rechten hängt ein Mädchen, plärrt, spielt mit ihren Wurstfingern oder ist gar nicht da. »Was war los, Frau Dildenstein?« kräht's von oben, und sie schnauft froh, dass sie's los wird. »Du scheiß Postbot! Der hätt kein Geld, dabei müsst dat hückumme, dat weiß ich genau!« »Immer dasselbe mit denne«, stimmt ihr die andere zu. Inzwischen hat Schelinski eine Nummer gewählt, und als einer abhebt, beginnt er zu hauchen und kratzt sich am Sack. Doch's wird direkt aufgelegt, und er muss von neuem beginnen. Er wählt also und findet eine Frau mit rauchiger Stimme, auf die er seinen Text ablässt, solange es eben geht. Danach schlurft er in die Küche und holt sich ein Bier. Auf der Straße seilspringen Mädchen, aber man kann ihre Höschen nicht sehen, denn auch sie sind türkisch. »Ich muss auch immer ob das Arbeitsamt renne, dat dat klappt mit der Stütze«, schreit die von oben. Aber Regina Dildenstein hört schon nicht mehr zu und stampft zurück in die Wohnung, wo ihr Mann auf dem Sofa verendet. So jedenfalls glaubt er. »Halt's Maul«, schnauzt sie ihn an. Dabei, er hat nichts gesagt und macht sich rüber zum Fernseher, wo sie Sport übertragen und reißt die Lasche von der Bierdose. Da schreit ihr Mann, »Ey, das ist Mingbier«, und hängt drüber, ganz anders als einer, der stirbt, und zieht ihr eine Rückhand über den Mund. Sie reflext mit dem Ellenbogen, dass es ihn umgeschmiert hätte, aber er taucht drunter weg, knallt ihr die Faust grad auf die Nase, das Blut schießt hervor und krallt sich das Bier, sie aber heult. »Hör ab zu heule«, brüllt er und fügt, als das nichts hilft, »du Schlamp« hinzu, dann »du kost mich arm«, stürzt das Bier runter und aus dem Raum, er rumpelt die Treppe runter, die Türkenkinder mit lauter toten Vögeln im Arm. Draußen regnet's rußig, aber es regnet nicht. Er zerquetscht die leere Dose, die er noch immer in der Hand hält, und schmeißt sie weg. Zur Kneipe ist es nicht weit. Nein, sie ist gerade an der Ecke. Sein erstes Bier ist kaum weg, als er merkt, dass es recht duster ist und leer. Doch auch hier läuft die Sportübertragung. Vom Tageslicht scheint nur was rein durch die Eingangstür, nicht durch Scheiben. Das aber wird nun völlig verdunkelt von einem, der genau in den Rahmen passt, wenn er den Kopf einzieht. Auch er flucht und Dildenstein nickt mitfühlend. »Ey, scheiße, wa? Er war echt!« Der andere. Und aus der Musicbox quillt, »Jamaika, Jamaika, da scheint die Sonne und die Liebe blüht am Strand.« Wieder mal brettert ein LKW vorbei, die Scheiben klirren und lässt ein Fass fallen, das auf der Straße zerschellt. Am Fenster schiebt ein Kinderwagen lang, gefolgt von einem fast zahnlosen Greis, der bringt zackig hervor, »Ja, ist ab! Ja, ist ab!« Aus der Küche dringt's dunstig, aber genug gut, der Geruch köchelnden Fleischs, und endlich geht's wirklich mal um Medaillen. Die Kante neben Dildenstein macht »Nt«, schwenkt den Kopf links, rechts, »Nt«, »Nä«, fährt herum und saust raus. Sein Bier kann Dildenstein gut gebrauchen, stochert in den schwarzen Zähnen rum, als seine Frau draußen vorbeidampft, und das erschreckt ihn jetzt doch. Frau Dildenstein hat aber gar nichts bemerkt, will's vielleicht auch nicht, und schießt Kopf voran den Gehsteig entlang. In der Bäckerei holt sie sich einen Grillasch, einen Käse und ein Buttercreme, welches sie schon im Zurückgehen hastig verschlingt. Vom Haus lagern wie immer die Freundin mit den Kinderwagen und sind gleichermaßen empört. Auch für sie hat der Postbote nichts mitgehabt. »Dat jedet nit«, kreischt Gabriele Polens Herr. »Dat hätt ihr selbst verschlammt. Dat jedet doch nit, dat ich eine Woche auf dat Kinderjahr wart.« Und die anderen nicken wichtig dazu. Aus der Brauerei kommt einer gerannt, kreischt hoch in den Himmel und verschwindet. Der Postbote zockelt eben auf dem Rückweg vorbei und zischt ihnen zu »Asoziales Pack«, was sie erneut auf Hochtouren bringt. Er macht schnell, um den Block zu kommen. Lustig sieht's aber aus, als Frau Vandenbohls Mann der Lilliputaner heranhoppelt. Da können sie besser drüber lachen. Und die Vandenbohl schimpft gleich ein bisschen zum Spaß mit ihm, weil er sich dann immer so niedlich aufregt. Schon bald wird er gnädig entlassen, kriegt nicht mehr mit, wie seine Frau dem Kind zwei Ohrfeigen, eine Kopfnuss versetzt, weil's popelt. Sein einziger Freund telefoniert immer noch und ist deswegen nicht ansprechbar, also schiebt er eine Kassette rein, um sich in bessere Stimmung zu bringen. Schon bald bricht die Dämmerung an, die Dunkelheit. Über die Bürgersteige torkeln Männer und die Straßenbahnen scheinen schneller vorbeizurauschen. Über den Gleisen lauern dann die weißlichen Laternen und vereinzelt tönen Schreie oder Lacher durch den Hof. Seine Frau kommt rein. »Was sitzt denn hier im Dunkeln?« und bringt die Kinder ins Bett. Er steht auf und raus auf dem Flur, macht's Licht nicht an. Unten hockt Schelinski vor seiner Tür, die Knie umschlungen, stiert er vor sich hin. Der Lilliput ruft, »Ey, was machst denn da?« Doch Schelinski schüttelt nur den Kopf und dann, als wenn er lauscht, dabei gibt es nichts zu hören. Der Lilliput steht noch eine Weile da und schaut runter auf seinen Freund. Dann geht das Flurlicht aus, er räuspert sich, macht's wieder an, sagt, »Ja, dann, ne?« und geht zurück in die Wohnung. Dildenstein schlägt wieder auf seine Frau ein, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Sie erwischt ein Messer und fährt ihm einen blutigen Striemen ins Gesicht. Das beruhigt ihn zusehends. In Hermann Polenz kocht der Zorn.
»Asoziales Pack! Mink Frau ist kein asoziales Pack! Morgen ist Samstag, da greif ich mir denn!«
Der Fernseher bampert und scheppert im Wohnzimmer, dass eins der Kinder in die Küche taumelt und plärrt. »Ich kann nicht schlafen!« »Komm«, meint die Polenz und zieht es mit sich ins Bett. Vor dem Fenster brodelt das Bier in den turmhohen Tanks, die Häuserblöcke beben, das Mondlicht sudelt runter und qualmt gelb über der Bergisch-Gladbacher, bis der Morgen aufzieht, was kaum auffällt, denn auch er ist gelb. Als Polen seine Frau in den Arsch fickt, denn so kann er wieder einschlafen, sie aber nicht. Schelinski sitzt noch immer vor der Tür und seibert im Halbschlaf. Ein kleines Mädchen mit roter Gummiente huscht an ihm vorbei und benutzt's Etagenklo. Schon lärmen Glocken, als es fertig ist und zurückkommt, wacht Schelinski auf, erwischt es am Ärmchen, doch glotzt er nur rot unterlaufen, zum Glück, und lässt es gehen. Da ist es besser dran als eins, das gerade auf eine Herdplatte gesetzt wird, oben im dritten Stock, weil's immer so laut ist. Schelinski grunzt, kommt langsam hoch und schleppt sich jetzt doch wieder in die Wohnung. Er gähnt und äugt in den Samstagmorgen, sogar Sonne zeigt sich. Schelinski macht sich wieder am Telefon zu schaffen, aber jetzt schraubt er die Muschel ab. Jetzt will er es richtig, denn heute ist Samstag und es ist ja wohl scheißegal. Man kann schließlich machen, was man will. Gegenüber die Frau Krohn hängt die Titten aus dem Fenster und schüttelt die Betten aus. Aber vielleicht bildet er sich das nur ein. Jedenfalls peilt er die Titten direkt an und merkt, wie er dazwischen fährt. Das große Tor der Brauerei ist geschlossen und das bleibt's heute auch. Der Verkehr nimmt stoßweise zu und die Türkenfrauen gehen los zum Einkaufen. Frau Polens Arsch muss schon wieder herhalten, denn heute ist Samstag. Und der kleine Herr Vandenbohl hinkelt übern Flur, Himmel und Hölle, aber es guckt ja niemand. Düsenjäger pfeifen oben lang, immerhin stürzt keiner ab wie letzte Woche. Und jetzt wagen sich zwei Rentnerinnen zitternd auf die Straße. Vorsichtshalber bleiben sie dicht beieinander.
»Was das kostet?« gellt die eine, und die andere nickt. »Ja, ja, was das kostet?« gellt noch einmal die eine.
Unversehens stehen sie vor dem Problem, die Straße zu überqueren.
»Da nimmt ja keiner Rücksicht!«
Und die Kinder hängen Ostereier an Weidenstecken, singen durch die Straßen, wenn sie nicht doch mit Plastikrohren und Holzlatten aufeinander einprügeln. Aber ja, da sind auch welche, die munter pfeifend zum Bäcker Brötchen holen gehen. Ja, auch welche, die im Blumenladen schöne Sträuße kaufen. Aber Dildenstein sitzt wieder in der Kneipe und es erscheint die Kante von gestern und eröffnet feierlich.
»Ich heiß Heinz und ich Herbert«,
fällt Dildenstein ein, und die Wirtin,
»Herbert, du heißt jetzt 81 Mark ob dein Decker.«
Aber Dildenstein winkt ab großspurig und macht klar,
»Das ist okay, hück jedet arbeitslosen Kniete, hück jedet Geld, ist alles gedeckt.«
Die Wirtin nickt. Ist sie ganz überzeugt? In seiner Wohnung hocken derweil die Kinder vor der Glotze und schauen Pornos, denn die fette Mutter pennt noch.
»Lurens, dem Mann sind Pingel sit us wie ne Joke«, quietscht Franz.
Aber Elfriede empört sich, »Ja, nit wahr, wie ne Flitzbohre, ewe kei Rose.« Und sie lachen sich tot, weil die Frau echt albern rumkeucht. Die Kante wendet sich wieder an Dildenstein und sagt gewichtig,
»Ming Frau hat mich verlosse, fuhr gestern.« »Driss Heinz.«
Und Heinz fährt fort, »Und deswegen suff ich seitdem. Dabei denke ich immer, die sitzt da wieder, wenn ich hinjorn dät.« Die sitzt nicht da, mein Dildenstein. Nee, ist recht. Die sitzt wirklich nicht da, pflichtet Heinz ihm bei. Und dann sagen sie wieder besser nichts. Wer nochmal Frau Pohl ins Arsch her soll, und das findet sie langsam mal scheiße, und ob er nicht mal normal ficken könnt, dass sie auch was davon hat. In der Kneipe beginnt die Wirtin unvermutet bibbernd umherzutapern, begleitet von heftigen Flüchen auf Türken und Asoziale, besonders Asoziale, die Türken seien ja oft nur halb asozial, das sagt sie also immer wieder und das stört allmählich, weil auch heute Sportübertragung ist. Wenn du unbedingt Riss verzählen musst, dann mach mindestens den Fernseher lauter, beschwert sich Dildenstein. Aber die Wirtin sieht und hört nichts und beginnt nun gar lauthals zu singen, »Du bist mein Schatz, Johnny!« Dies ist Dildenstein wirklich zu viel. Er schlägt seinen neuen Freund vor, »Komm mir jon zu mir, ich habe noch ein paar Bedo.« Und Heinz meint, ja, sie verlassen also die Kneipe und kneistern im hellen Licht. Vorm Haus sitzen Frau Krohn, Frau Polenz und Frau Dildenstein, schaukeln die Kinderwagen in der Sonne und warten auf den Postboten, warten auf das Kindergeld. Herbert macht nur, ach, als er seine Frau passiert, und sie erklimmen mühsam die Treppe. Im zweiten Stock kniet Frau Vandenbohl und schob mit dem Arsch wackelnd die Bohlen. Da kann Heinz gar nicht dran vorbeigehen und guckt nur auf den hüpfenden Hintern. Er findet, Mengeöd, dass so eine schinge Arsch hier im Treppenhaus ist. Und Frau Vandenbohl lacht, und das ist auch schon eine Einladung, also beugt er sich drüber und säuselt, ja, dann ist schon driss, dass das immer sauber sein muss. Ja, das ist schon driss, sagt sie. Und also fasst er mal an, und das ist alles ganz so fest und richtig, wie er es will, und er nickt Dildenstein zu, tja, naja, ne? Und Dildenstein steigt allein die Stufen weiter hoch. Heinz fasst die Frau unters Kinn, Sie sind doch bestimmt eine gebildete Frau. Und sie wartet, schaut, dass sie wirklich das Treppenhaus putzen müsse. Ja, ja, sagt sie, und durch den Hof klappelt eine Katze mit Dosen dran. Dildenstein grüßt Schelinski, welcher im Türrahmen steht, ungläubig guckt, die Hände voller Blut. Ein Vogel flattert erregt vorbei, er erblickt ihn nicht. Dildenstein wummert die Tür zu und flucht über der Spüle. Na los, wo is it? Knurrt Heinz und zerrt die Frau hinter sich her. Klar, dat geht, also wo is it? Im fünften. Hey, oder wat? Nee, die Tür. Und sie trampeln über den Flur, der Lilliput kriegt große Glotze. Wer is er dann? Ming Man, schämt sie sich. »Hm, bisschen kurz hier, Rorte, wa?« stellt Heinz fest und hängt ihn an einen Haken überm Bett, schmeißt sie auf die Liege, die Schlüpfer runter. Der Lilliput baumelt still an seinen Hosenträgern, während Heinz ihn reinackert und schnauft und schweißt, auch sie hat reichlich zu stöhnen. Als es soweit ist, witzelt der Lilliput, »Wohl bekomm's«, was Heinz richtig nett findet, und deswegen nimmt er ihn auch gleich ab. Gerade trifft der Briefträger ein, umkeift von den Frauen, denn wieder hat er kein Geld. Da werden sie richtig sauer und knuffen ihn bös. Er entkommt in den Flur, will seine Briefe einstecken. Da stürzt Herr Polenz auf ihn zu und setzt ihm kommentarlos eine Gerade aufs Kinn. Er spritzt und speichelt. »Minge Frau, es nicht asozial, hörste!« und legt gleich noch einen nach. Der Postbote knallt rückwärts gegen die Tür, welche nachgibt, und so sinkt er auf den Trottoir zu Füßen der geifernden Frauen. Und dann prasseln Handtaschen oder doch bloß nackte Fäuste auf ihn ein. »Ja, schlagt ihn tot!« freut sich der Lilliput und tanzt erregt um die Szene. Polenz tritt hinzu, bringt die Frau mit einer Geste zum Einhalten, guckt sich den Briefträger an, am Boden, spuckt ihm ins Gesicht und spricht, »Menge Frau und ich, wir sind nicht asozial. Und wenn du nochmal das Maul abreißt, dann machen wir dich gleich eng, verstehste?« Der Postbote begreift das sehr wohl, rafft sich zusammen und nimmt die Beine unter den Arm. Die Frauen lösen sich von der Spannung, lachen, atmen durch und machen ihrem Ärger Luft. »Die Sau ist das selber schuld. Was weiß der denn, wie das ist, wenn du nichts zu beißen hast?« kräht Frau Polenz. Da stolpert Heinz die Treppe runter, den hier keiner kennt. Er schaut neugierig in die Runde, so wie sie ihn neugierig betrachten. Er grüßt und sie erwidern ihm freundlich.